bete, dass der Herr mir wirklich jetzt heute Gedanken gibt, weil ich habe nichts, also ich habe hier kein Konzept oder sowas, ja? Ich habe nichts vorbereitet. Das heißt schon, ich habe mich schon mit ihm und seinem Wort auseinandergesetzt die letzten Tage und auch gerade reich gefüllt aus den Zeiten, die wir da in Schwarzensdorf hatten, und doch kann ich nicht sagen, ich habe irgendwas, was der Herr gesagt hat, das ist deine Predigt oder das ist das Wort, was du teilen willst. Und so möchte ich mit euch einfach ein paar Bibelstellen betrachten, die mich in der letzten Zeit berührt haben, weil sie mir nochmal präsent gemacht haben, wie sehr wir darauf angewiesen sind, in die absolute Abhängigkeit, in der absoluten Abhängigkeit zu Jesus Christus und zu seinem Geist zu sein. Und jeder Versuch, irgendwas außerhalb dieser Abhängigkeit zu tun, außerhalb dessen zu tun, was er uns aufträgt, wo er uns hinführen will, was er mit uns machen will, können wir auch gleich sein lassen, weil das ist auf jeden Fall nichts, was irgendwie ihm Ehre bringt oder ihm irgendwie zudient oder ja, wir können nichts aus uns selbst für Gott tun oder so. Ein Wort, das mich berührt hat, und da würde ich euch bitten, geht mal bitte in die Apostelgeschichte mit mir in den Vers, ja, so ab Vers 27. Also Apostelgeschichte 20 ab Vers 27. Also das Setting, nur damit wir den Kontext haben. Paulus ist auf dem Weg nach Rom. Er hat vom Geist das klare Bild bekommen. Geh nach Rom und von Rom wirst du, geh nach Rom und auf dem Weg dorthin geh nach Jerusalem und von dort aus wirst du nach Rom kommen, wie auch immer. Und er hat auch die Prophezeiung, dass er in Fesseln nach Rom kommen wird, dass er gebunden sein wird. Und obwohl die Menschen um ihn herum ihn immer wieder versuchen zu überreden, nee, tu das nicht, damit du nicht in Gefangenschaft kommst, ist Paulus derjenige, der sagt, ich habe nur einen Herrn, dem ich gehorchen kann, und das ist der Herr. Und wenn der Herr mir gesagt hat, ich gehe nach Rom, dann ist es wurscht, auf welche Art und Weise. Ich weiß, er wird mich dorthin bringen. Und so ist er auf dem Rückweg oder auf diesem Weg und kommt auch durch Ephesus. Ephesus ist für ihn, ich denke mal, ein ganz besonderer Ort gewesen, weil er dort lange Jahre, ich glaube insgesamt 3 Jahre, verbracht hat. Er hat dort nicht nur in Ephesus selbst gelehrt, sondern aus Ephesus heraus hat er auch manche andere Gemeinde sozusagen ins Leben gerufen, indem er ausgesandt hat, die Lehre von dort weitergegangen ist. Also Ephesus war so ein bisschen ein zentraler Ort für sein Wirken in dieser Region. Und so liegt ihm auch am Herzen nochmal, sich mit den Ältesten aus Ephesus zu treffen, um einfach nochmal Abschied zu nehmen und so ein letztes Miteinander zu haben, ihnen Mut zu machen, sie nochmal wirklich unter den Schutz des Allerhöchsten zu stellen, Abschied zu nehmen, wissend, er wird sie nie wiedersehen. Also man könnte das Ganze auch überschreiben mit letzte Worte, denn Paulus ist nie wieder dorthin zurückgekehrt. Ja. Und da möchte ich jetzt, wie gesagt, ein paar Gedanken rausgreifen, und ich möchte gerne anfangen mit den Versen 27 und 28 und dann gehen wir nochmal weiter nachher in 31 und 32. Aber lass uns erstmal einfach lesen. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Zunächst mal, was mir da wieder nochmal klar raussprang, war, dass Paulus sagen konnte, ich habe nichts zurückgehalten von dem Ratschluss Gottes. Er sagt an anderer Stelle, er hat das volle Evangelium verkündet. Er hat das Wort in seiner Ganzheit, ohne etwas auszulassen, ohne etwas hinzuzufügen, ohne was zu verändern oder zu beschönigen oder, ich sage jetzt mal, auf heutige Zeiten würde man sagen, an den Zeitenlauf anzupassen, hat er das Wort verkündet. Er hat Gottes Ratschluss in allen Facetten, Details, den Dingen, die wir hören wollen und die wir nicht hören wollen, alles das hat er verkündet. Und Paulus konnte sich wirklich mit Wahrhaftigkeit hinstellen und sagen, da ist nichts, was ich irgendwie zurückgehalten hätte oder wo ich irgendwas dran gebastelt hätte. Und das ist so ein Aspekt, der mir persönlich gerade über die letzten Monate und Wochen wichtiger und wichtiger geworden ist, dass wir wirklich verstehen, dass wir kein Recht haben, irgendwas an Gottes Wort zu verändern. Weder indem wir was weglassen, weil wir denken, wenn ich das jetzt sage, weiß nicht, wie der andere das aufnimmt. Oder indem wir es uns zurechtbiegen, weil ja sonst passt es mit meiner vorgefassten Meinung nicht überein. Oder indem ich Dinge einfach dem Zeitgeist unterstelle und sage, naja, also die Welt hat sich gewandelt, die Gesellschaft hat sich gewandelt, da muss ich Gottes Wort irgendwo dran anpassen. Das waren alles Dinge, vor denen Paulus schon gewarnt hat. Er braucht nur in den Korintherbrief zu gehen, in Galater zu gehen, in Timotheus und Titus Briefe. Da seht ihr, heißt es im Wort, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Paulus hat das alles schon adressiert, was wir heute auch wieder erleben. Ja, gerade jetzt hier in dieser Zeit der Reformationsfeiern und allen Feierlichkeiten, wie viel Verfälschung des Wortes ist dort passiert in den sogenannten Gottesdiensten und Treffen und ich weiß nicht was alles. Weil wir nicht mehr Gottes Wort als die Basis und den Standard und die Messlatte akzeptieren oder akzeptieren wollen, weil das dann ja bedeuten würde, dann müssten wir ja unser Leben ändern. Dann müssten wir ja plötzlich erkennen, dass wir in Sünde leben, dass wir plötzlich erkennen müssten, das geht ja gar nicht, was wir uns an Moralvorstellungen aufgebaut haben. Und das ist das, was Paulus sagt. Ich, Paulus, habe euch immer nur die reine Wahrheit gebracht. Ich habe euch immer nur den vollen Ratschluss Gottes gebracht. Ihr könnt also nie irgendwann später über mich, über meinen Dienst sagen, du hast was vergessen, Paulus, da hast du selbst was zusammengebastelt. Ihr könnt euch auch nicht darauf berufen, dass es die Botschaft von Paulus war, weil es war die Botschaft Gottes, die Paulus nur als Verkündiger transportiert hat. Und das gibt er hier den Ephesern, den Ältesten nochmal wirklich, ja, wie soll ich sagen? Er sagt ihnen einfach, ihr habt alles. Und da ist nichts, was noch hinzugefügt werden muss oder was weggenommen muss, weil ich habe euch alles, was Gott mir gegeben hat, gegeben. Und im Quintessenz sagt er damit, haltet das fest und bleibt da dran. Haltet das und gebt es weiter. Das ist auch die Botschaft, die er an Timotheus gegeben hat. Nimm das, was du gelehrt bekommen hast und gib es an Treue weiter, die es treu weitergeben. Also auch, dass die Kette der Wahrhaftigkeit nicht unterbrochen wird. Und das heißt aber auch, wir dürfen wirklich nichts zurückhalten von Gottes Wort. Wie oft halten wir zurück, dass es um Umkehr und Buße geht, dass es um erstmal dem Erkennen geben, dass ich gesündigt habe und dass ich Buße tun muss, bevor ich Vergebung empfangen kann. Wir versuchen sehr leicht sofort in dieses Vergebungseckchen zu springen. Das andere ist ja unbequem. Ja, Vergebung kann erst fließen, wenn ich erkannt habe, dass Dinge falsch sind, dass ich etwas falsch gemacht habe, dass ich gesündigt habe. Dann kann ich sagen, ja, ich will davon umkehren. Und dann kommt Jesus mit seiner Vergebung und ist sofort da. Aber das setzt voraus, dass ich die ganze Botschaft nehme. Ich darf nicht hingehen und sagen, naja, das ist ja schön, was im Alten Testament steht, aber das gilt für mich ja nicht mehr, weil ich lebe unter dem neuen Bund. Also den Kram kann ich vergessen, war eh blutrünstig und da sind auch viele Fabeln und sonst was dabei. Das ist nicht mehr Gottes Wort. Das ist nicht mehr seine Verheißung. Das ist nicht mehr sein göttlicher Ratschluss. Ich kann nichts wegnehmen. Ich kann kein, Picken der Kirschen aus der Sahnetorte machen. Ja? Sondern ich muss und darf Gottes Wort in seiner Gesamtheit nehmen. Das ist etwas, wenn ihr Paulus und seinen Dienst studiert, dann stellt ihr fest, das ist so seine größte Sorge gewesen, dass er irgendwas wegnimmt, vergisst oder hinzufügt. Gerade auch, weil er so gelehrt war, weil er so gelehrig war, weil er so rhetorisch eine absolute Topnummer war, würde man heute sagen. Ja? Wenn der Paulus heute leben würde, würde er auch die modernsten Rhetorikmittel einsetzen können. Er hätte es nie getan. Ich bin mir sicher, er hätte es nie getan. Weil er erkannt hat, dass es überhaupt nicht um diese Dinge geht, sondern dass es allein um die Reinheit des Wortes geht und die Verkündigung der Reinheit des Wortes. Das liegt ihm so am Herzen, dass er das als Teil seines Abschiedsgrußes an die Ältesten nochmal wirklich deutlich zum Ausdruck bringt und sagt, ich habe euch den gesamten Ratschluss verkündigt. Und dann kommt etwas, was interessant ist, dass er nämlich sagt, habt Acht auf euch. Dieses Habt Acht kommt übrigens an vielen Stellen vor, das ist nicht die einzige Stelle. Und auch nicht nur von Paulus. Wenn man jetzt so das Hab Acht liest, ich meine, wir gehen da auch manchmal so in unseren Begegnungen da leicht mit über, ne, so passt gut auf, halt die Ohren steif, solche Dinge, ne, Hab Acht. Aber was sagt er hier eigentlich? Meint er jetzt nur, dass wir aufpassen, dass wir nicht stolpern und uns einen Fuß brechen oder, keine Ahnung, den Magen verderben oder das falsches Essen oder solche Sachen? Ich glaube nicht. Weil es steht in unmittelbarem Kontext mit diesem vollständigen Ratschluss Gottes. Und was Paulus hier sagt, habt Acht, dass das, was dieser ganze Ratschluss Gottes beinhaltet, dass ihr davon nicht loslasst, dass ihr das nie verliert, dass ihr das dass ihr da irgendwo aufgebt, dass ihr was loslasst. Und vor allen Dingen habt Acht auf euch selbst. Also es fängt mit euch, mit uns, mit jedem Einzelnen fängt es erstmal an, dass wir Acht haben auf uns selbst. Den Ratschluss Gottes nicht zu verlassen, nicht zu verändern, nicht zu uns vom Zeitgeist hinführen zu lassen, sagen, ja, das muss man heute ein bisschen anders lesen, das war vor 2000 Jahren, da haben die anders gelebt. Nein, es ist immer noch derselbe Ratschluss Gottes. Ich komme da nachher nochmal darauf zurück, wie wichtig das ist, dass wir verstehen, dass wir dieses Wort nicht verändern können. Und auch nicht dürfen und auch nicht sollen und auch nicht brauchen. Weil es ist ein lebendiges Wort. Und damit hat das Wort es gar nicht nötig, sich an irgendwas anzupassen, weil es ist das Leben und nicht die Dinge, die drumherum sind. Aber das heißt, wir müssen auf uns Acht haben, dass wir das auch in uns nie zulassen, dass dieses Wort sich in uns verändert und wir plötzlich Dinge nachgehen, die nicht sein Wort sind. Und deswegen sagt er, habt Acht auf euch selbst. Und das sagt er, bevor er auf ihre Aufgabenstellung geht und sagt, habt Acht auf die ganze Herde. Und das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir nicht selbst auf uns Acht haben, wie wollen wir dann auf die Herde Acht haben? Oder Herde auch, kann ich genauso gut sagen, auf meine Familie Acht haben, auf meinen Ehepartner Acht haben, wenn ich nicht erstmal selbst sicher bin, darauf achte, dass ich in Gottes Wort bleibe. Ich gebe da gleich nochmal ein paar Dinge dazu. Aber mir geht es darum, dass wir erkennen, da ist es die Fülle des Gottes Wortes, von Gottes Wort, und zwar in seiner Gesamtheit. Erster bis letzter Buchstabe niedergeschrieben, lebendiges Wort. Da kann ich nichts wegnehmen, da kann ich nichts hinzufügen. Wenn ich das tue, bin ich schuldig in der Veränderung dessen, was der Ratschluss Gottes ist. Und darüber muss ich wachen. Darüber muss ich wachen, dass meine Seele, mein Geist, dass die in diesem Wort verankert bleiben. Bevor ich über irgendjemand anders Acht geben kann, bevor ich irgendjemand anderen bewahren kann, muss ich erstmal mein Herz bewahren. Und dann kommt aber etwas nochmal, was ein Aspekt ist, der mich schon jahrelang bewegt ist, nämlich dass er sagt, achtet auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Das heißt, Gott ist es, der uns an einen bestimmten Platz gestellt hat. Egal, ob ich Ältester bin oder das hört sich jetzt blöd an, normaler Gläubiger, wir sind alle normale Gläubiger, also bitte nicht falsch verstehen. Da ist keine Hierarchie oder irgendein Besser oder sonst was drin. Wir als Gläubige sind an einen ganz bestimmten Platz gestellt worden mit Aufgaben, die Gott uns gegeben hat. Und das Wichtige ist, dass wir erstens verstehen, Gott hat uns da eingestellt. Und da, wo Gott uns hingestellt hat, hat er uns hingestellt, damit wir ein Teil seiner Gemeinde sind. Und das hat nichts hier mit diesen Räumen zu tun, das hat nichts mit dieser Region zu tun, sondern hat was damit zu tun, zu verstehen, was seine Gemeinde ist. Seine Gemeinde gibt es nur einmal. Und es ist die Gemeinde, die anerkennt, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. Niemand anders. Das ist die Gemeinde, die anerkennt, dass sie alle an Jesus Christus, das Haupt, mit dem Haupt verbunden sind. Wir können uns also nicht da rausbegeben und sagen, ah, ich mache mein Ding, irgendwann, wenn ich Lust habe, komme ich wieder zum Haupt, dann bin ich nicht mehr verbunden mit dem Haupt. Und mehr noch, im Epheser 4 wird es beschrieben, dass nicht nur wir alle an diesem Haupt hängen, sondern dass wir untereinander verbunden sind, auf eine ganz wunderbare Weise, und zwar jeder an seinen Platz, weil das macht den Körper aus. Das heißt, Jesus bestimmt nicht nur, was in seiner Gemeinde passiert, sondern Jesus ist auch, der diese Gemeinde überhaupt zusammengefügt hat, der jeden Einzelnen uns an seinen Platz gefügt hat. Und da sagt Paulus, bedenkt, dass ihr nicht irgendwo ein frei fliegendes Radikal seid, sondern ihr seid ein Teil des Körpers, den Gott gebaut hat, den Gott aus ganz bestimmten Gründen gebaut hat. Weil was ist die Gemeinde für ihn? Gemeinde ist der Wohnort, wo Gott drin wohnen will. Und Gottes Wohnung kann nur er bauen. Den Plan dafür, den hat er in seinem Wort niedergelegt. 1:1, jedes Detail. Wir haben ein wunderbares Vorbild, ohne da im Detail reinzugehen, wenn wir auf die Stiftshütte gucken. Gott hat einen detaillierten Plan an Mose weitergegeben. Und wenn ihr da in den Mose reingeht, ich weiß nicht wie oft, 10, 15 Mal mindestens, heißt es, und weicht nicht von dem Plan ab und erfüllt den Plan hundertprozentig mit meinen Worten. Bleibt genau im Plan. Da gab es keinen Raum zu sagen, naja, Gott hat gesagt, wir sollen Akazienholz für die Verkleidung nehmen. Aber wisst ihr, Akazienholz ist ziemlich teuer und auch schwer zu bekommen. Ach, wir nehmen einfach Tanne. Das ging nicht. Und es geht heute auch nicht. Gott hat gesagt, das ist das Baumaterial, was ich haben will. Das sind die Farben, die ich eingesetzt bekommen habe. Das ist, was vergoldet werden soll. Das ist, was aus Stein sein soll und das soll aus dem Material sein. Und er hat verlangt, und das Volk Israel war gehorsam und hat es auch getan, und haben es ausgeführt, dass sein Plan die Grundlage der Ausführung ist, ohne Wenn und Aber. Und das Gleiche gilt heute für seine Gemeinde. Sein Plan ist klar und eindeutig. Seine Gemeinde ist in seinem Wort genau definiert, beschrieben, wie sie sein soll. Und wir haben kein Recht, irgendwas an diesem Plan Gottes zu verändern. Denn es ist seine Wohnung, seine Wohnstadt. Und Gott weiß, wo er wohnen möchte und nicht wir, wo er wohnen möchte. Und so ist Paulus hier sehr deutlich und er arbeitet es auch nochmal vor den Ältesten heraus und sagt, hier, das ist die Gemeinde Gottes. Ihr habt nicht da irgendwo einen Haufen von Leuten, die fromm sind, die den Herrn lieben, die gemeinsam Lobpreis machen, die gemeinsam im Gebet sind. Und den Rest könnt ihr so gestalten, wie ihr wollt. Und er sagt, seid euch bewusst, ihr seid Teil dieser Gemeinde, des Gebildes, was Gott errichtet. Und da habt ihr eine doppelte Verantwortung, denn ihr müsst auf euch selbst Acht haben, dass ihr wirklich eingestöpselt seid sozusagen in den Fluss des Herrn, bevor er versucht, in der Gemeinde irgendetwas hineinzutragen. Und gleichzeitig habt ihr kein Recht, irgendwas hineinzutragen, was nicht aus diesem Fluss kommt. Und es ist auch klar, wem die Gemeinde gehört. Ja, wie oft gerade unter Pasteuren, Ältesten passiert das auch. Wie leicht sagt man, ach meine Gemeinde, ja, oder meine Hauskirche oder meine, keine Ahnung. Ja, nein, sie gehört uns gar nicht. Der einzig wahre und rechtmäßige Eigentümer ist Jesus Christus. Mit seinem Blut erworben. Ja, Männer, ist eigentlich doppelter Eigentümer, ne? Weil er hat uns geschaffen. Also wäre schon allein von der Voraussetzung her, dass er unser Schöpfergott ist, Eigentümer. Und dann musste er uns zurückkaufen mit seinem Blut. Und nochmal kommt der Stempel seines Eigentums darauf. Also wir haben gar keine Chance zu sagen, naja, ist ja gut, du hast das zwar bezahlt, aber ich nehme es jetzt. Ja? Nein, wir sind Gottes Eigentum. Aber der Punkt, worauf wirklich ankommt, ist, Gottes Ratschluss ist vollständig, auch für heutige Zeiten absolut gültig. Und deswegen dürfen wir nichts verändern, nichts wegnehmen, nichts hinzufügen. Und er ist der Ratschluss für seine Gemeinde. Da finden wir alles wieder, was er in seiner Wohnstadt wiederfinden will. Und wir müssen darauf achten, dass wir zuallererst selbst uns hüten, bevor wir für irgendjemand anderen Anleitung oder Führung sein können. Wobei das Zweite eigentlich aus dem Ersten folgt, wenn ich wirklich absolut in diesem Eingetauchtsein in Jesus Christus lebe, dann passiert das Zweite. Weil das Zweite kann ich nicht generieren. Ich kann nicht generieren, ich baue jetzt mal Gemeinde oder ich hüte die Gemeinde, wenn ich das Erste nicht habe. Dann ist es nicht mehr Gottes Gemeinde, sondern es ist mein eigenes Gebilde. Kann dann auch der Golfclub oder der Tennisclub von nebenan sein. Ja? Hat dann nichts mehr mit Gott zu tun. Und deswegen wollte ich nochmal runterspringen auf den Vers 31. Da heißt es nämlich, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten ist, zu geben. Also immer wieder dieser Begriff aufpassen, wachen. Das sind Tätigkeiten, die ganz klar an uns gerichtet sind als Gläubige. Das sind Aufgaben, die wir haben. Wachet, harret aus, passt auf euch auf. Das sagt Gottes Wort nicht umsonst. Weil wenn wir das in dem nachlässig werden, sind ist das Abgleiten oder das Weggleiten von Gottes wahrer Führung sehr leicht. Da brauchen wir uns gar nicht anzustrengen. Sobald wir nicht mehr in der Lage sind, auszuharren, solange wir nicht mehr in der Wachsamkeit gehen, dass das Wort unverändert in uns lebt, solange wir nicht wirklich immer wieder danach streben, zu erkennen, was sein Wille ist, sind wir ganz schnell aus der Spur. Und so sagt, darum wacht. Und dann ermahnte sie ihn und sag mal so, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ich bin 3 Jahre lang, Tag und Nacht für euch eingetreten. Er beschreibt also, was dieses Wachen beinhaltet. Dass dieses Wachen nicht nur ein ist, naja, ich mache mal die Wache von 1 bis 2 und dann habe ich ja gewacht. Sondern dass es etwas ist, wo mein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist. Dass das Leben, mein Leben wirklich ein Leben des Wachens in seiner Führung ist, in seinem Anleiten ist und dass es auch ein Kampf ist, weil wenn er sagt, ja auch unter Tränen, dann ist das mehr als nur zu sagen, ja ich wache, ich stehe jetzt hier, ich gucke um, dass da nichts auffällt, sondern ich muss auch meinen Kampf, also meinen Stand einnehmen. Ich muss auch manchmal wirklich fest dagegenhalten, damit die Dinge nicht über mich hinüberweg gehen. Also es ist etwas, was nicht nur mit einer leichten Schulter, so nach dem Motto, naja, einmal am Tag wache ich und dann ist gut, sondern ich muss das verstehen als einen Lebensstil, der mich auffordert, immer dran zu bleiben am Herrn. Und dann unterstellt er sie einfach Gottes Gnade, seiner Gnade und das Wort seiner Gnade hat Kraft, und zwar in vielerlei Hinsicht, nämlich aufzuerbauen. Das heißt, gerade in den Momenten, wo wir den Eindruck haben, wir kriegen es nicht mehr auf die Reihe, dann ist das Wort die Antwort. Mehr denn je. Gleichzeitig ist auch der beste Platz, wenn ich merke, dass ich die ganze Zeit aus mir selbst gerannt bin und aus mir selbst versucht habe, irgendwelche Dinge zu tun. Dann wird es Zeit, dass ich mich wieder in die Kraft des Wortes begebe. Weil alles andere wird scheitern. Weil ohne die Kraft des Herrn können wir nichts für den Herrn tun oder mit dem Herrn tun. Das muss uns immer wieder bewusst werden. Selbst wenn wir manchmal tolle Ideen haben und sagen, Herr, ich möchte jetzt das machen, das ist doch toll, wenn ich jetzt das und jenes tue. Wenn es nicht das Wort vom Herrn ist, das mir das gegeben hat, dann lass mal lieber die Finger davon. Weil dann sind es eigene Dinge und Gott braucht unsere Dinge nicht. Er will uns haben, damit er seine Dinge durch uns tun kann. Das Wort hat die Kraft aufzuerbauen. Und es hat die Kraft, das Erbe, das er für uns bereithält, den Heiligten, den Gläubigen zu geben. Wir müssen also uns immer wieder bewusst machen, und ich finde es interessant, dass Paulus das so wirklich als letzte Worte weitergibt, wie wichtig ihm das Wort ist und die Kraft des Wortes, weil er weiß, das ist das Wort, das Gott gegeben hat, dass Gott in sich birgt, das seinen Charakter beschreibt, das seine Verheißung beinhaltet, aber eben auch seine Korrekturen, seine Disziplinierung beinhaltet. Und gerade in Bezug auf das Wort würde ich gerne mal in das Johannesevangelium gehen, und zwar gleich ganz am Anfang, erstes Kapitel, erster Vers. Das, was ich jetzt teile, mag für euch alles, wie soll man so schön, alter Tobak sein, also dann ertragt mich einfach, aber mir wird es wichtig, immer wieder mal das vom Wort mir selbst auch zuzusprechen. Da heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das Wort steht über allem, ja, was wir um uns wahrnehmen, was wir sind. Diese Erde, diese Galaxien, dieses Universum. Es gibt keine Grenze für das Wort. Das Wort steht über allem. Weil das Wort ist es, das diese Dinge in Existenz gesprochen hat. Jetzt war das nicht das Wort aus dem Duden, ne? Also ich schlage mal einen Duden auf, da ist ein Wort, das nehme ich jetzt und dann passiert das. Sondern das Wort wird als lebendig beschrieben. Es war das Wort, das es Leben ist. Das ist das Wort, was Licht ist. Und ja, mehr noch, wenn wir dann schauen, wir wissen, dass Jesus sagt, ich bin das Wort. Also Jesus ist das Wort. Das Wort ist Jesus. Das Wort ist Gott. Gott ist das Wort. Ich kann die Dinge nicht trennen. Ich kann nicht sagen, ja, Gott spricht Worte, aber nein, Gott ist das Wort. Jesus ist das Wort. Und als ich mir das nochmal so ein bisschen tiefer so im Herzen so bewegt habe, habe ich gedacht, ja, Jesus ist das lebendige Wort. Das heißt, das lebendige Wort, zu dem wir jetzt so einfach Zugang haben durch dieses gedruckte Papier, ist aber immer noch Jesus. Es ist nicht nur einfach Buchstaben auf Papier in schwarzer oder roter Farbe, sondern es ist Jesus. Es ist das Leben. Es ist das Licht. Es ist sein Charakter. Und wenn man sich das wirklich vor Augen führt und dann vielleicht mit dem Gedanken spielt und sagt, naja, die Stelle da an der und dem Vers, die gefällt mir nicht, nee, das ist nicht, also das ist nicht mein Ding, das lasse ich mal weg. Wenn ich das jetzt mal bildlich übertrage, dann fange ich an und schnibbel an Jesus rum, ne? Und sag, Jesus, deine Nase ist mir zu spitz, die machen wir jetzt mal krumm. Jesus, deine Füße sind mir zu groß, du kriegst mal eine kleinere Nummer. Jesus, deine rechte Hand, die ist mir zu mächtig, die nehme ich mal weg. Das ist das, was ich tue, wenn ich an diesem Wort etwas verändere. Letztendlich versuche ich, Jesus Christus zu verändern. Also das ist zumindest das, was mir wirklich in dem Moment bewusst geworden ist, dass ich nicht hingehen kann und sagen kann, ja, das ist ja nur geschrieben. Und da kann ich ja mal eine Seite überspringen oder ich kann mal einen Vers rausschmeißen oder das ganze Kapitel 47 von irgendwas schmeiße ich raus, das interessiert mich nicht. Ich schmeiße Jesus raus. Ich verändere ihn, ich verwunde ihn wieder. Ich habe keine andere Chance als dieses Wort so zu nehmen, wie es ist, es mir vom Heiligen Geist aufschließen zu lassen, da, wo ich es noch nicht verstehe. Aber ich darf es nie, nie in irgendeiner Form verändern oder ablehnen, weil ich es nicht für mich begreife. Und nur in seiner Gesamtheit stellt es das Leben dar und stellt es das Licht dar. Und nochmal, Paulus war so ein absoluter Verfechter dieses Wortes, das nicht verändert werden durfte. Ja, er spricht ja im Galater davon, dass er sagt, wenn irgendjemand ein anderes Evangelium oder eine andere Botschaft verkündet, als ich sie verkündet habe, und das tut er daraus, weil er wusste, er steht komplett in der Botschaft Jesu Christi, also er brauchte jetzt nicht zu argumentieren, dass seine Botschaft besser ist als die von Jesus oder von Petrus, weil er wusste, sie stehen alle in derselben Botschaft. Aber er sagt ganz klar, wenn irgendjemand, egal wer es ist, ob es Engel sind, ob es Menschen sind, diese Botschaft verändert, dann sagt er wörtlich, dann sei er verflucht. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Dieses verflucht heißt nicht, ich verfluche dich da drüben, weil du machst das schief. Dieses Verfluchen, was Paulus hier benutzt, ist das Wort für ewiges Abgetrenntsein vom Vater. Das heißt, er sagt, du hast keinen Zugang zum Königreich mehr, wenn du nicht das Wort verkündest, wie es Jesus darstellt. Das heißt, wir haben hier eine Warnung, und die Warnung, denke ich, müssen wir auch immer wieder sehr, sehr ernst nehmen, egal wo wir uns bewegen, dass wir nichts wegnehmen oder dazufügen. Und ich weiß aus persönlicher eigener Erfahrung, wie leicht es ist, mal was wegzulassen, weil es vielleicht gerade in dem Moment unbequem ist. Oder ich mir nicht sicher bin, wie der andere, der das hört, damit umgeht. Und ich dann Sorge habe, dass er dann irgendwie in die falsche Röhre kriegt. Oder das ist, ihr kennt, ich hoffe, ich bin da nicht alleine mit. Und wenn ich alleine bin, dann ist es eben für mich, wie leicht es ist, da zu sagen, ich mach mal ein bisschen Weichwaschen drauf. Ne? Dass es alles nicht so ganz so eckig und kantig ist, wie das Wort manchmal ist. Aber da haben wir kein Recht zu. Nicht unsere Verantwortung, was der Empfänger des Wortes damit macht, solange wir das Wort unverfälscht in Liebe weitergeben. Weil den Rest macht sowieso der Heilige Geist. Und entweder lässt jemand zu, dass der Heilige Geist wirkt, oder er lässt es nicht zu. Dann spielt es aber auch keine Rolle, welche Worte ich spreche, weil ja, da kann ich auch hier gegen die Wand sprechen, die ist wahrscheinlich, kriege ich eher eine Antwort von. Ja. Das heißt, wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, dieses lebendige Wort in seiner Gesamtheit, ohne Veränderung, ohne dass wir irgendwas wegnehmen oder hinzutun, weiterzugeben und zu leben. Und dann haben wir noch eine ganz große Verantwortung. Die ist mir auch irgendwie in der letzten Zeit nochmal so unheimlich präsent geworden. Und das ist auch so eine Art letztes Wort. Weil, ohne jetzt in allen Stellen reinzugehen, aber wenn ihr mal Johannes 15, 16, 17 euch betrachtet, dann würde ich das bezeichnen als die letzten Worte Jesu, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Jesus hat mit seinen Jüngern nochmal gesprochen, gebetet, mit seinem Vater gebetet, weil er sozusagen seinen Auftrag auf Erden zum Abschluss gebracht hat. So wie Paulus wusste, ich bin jetzt auf einer Reise, aus der ich nicht mehr wiederkehren werde, wusste Jesus, ich mache mich auf einen Weg, auf dem ich nicht wieder zurückkommen werde. Jesus wird auf andere Weise wiederkommen, aber diesen Weg, den er da gegangen ist, wusste er, ich werde nicht wiederkommen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn, ja, angenommen, ich wäre jetzt in so einer Situation, ich weiß, ich bin auf so einem Punkt in meinem Leben, wo ich weiß, das sind die letzten Gedanken, die ich noch mit jemandem teilen kann und wo es mir am Herzen liegt, dass ich dem anderen was Wertvolles mitgebe. Ja, also nicht nur nach dem Motto, was war das, bei Goethe wurde überliefert, dass er irgendwann gesagt hat, ich brauche mehr Licht, das ist übrigens falsch, aber das meine ich nicht, das sind Worte, sondern ich meine wirklich letzte Worte, wo ich mir bewusst bin, ich kann jetzt entweder ein wunderbares Erbe hinterlassen, nicht meinetwegen, sondern dem anderen zum Dienst, oder ich kann es nicht. Und ich bin mir sicher, Jesus hatte ganz klar nur einen Gedanken, dass er ein wunderbares Erbe hinterlassen wollte. Und insofern, denke ich, dürfen wir die Worte, die gerade in diesen Kapiteln stehen, nochmal mit einer ganz besonderen Bedeutung lesen. Und damit will ich kein anderes Wort von Jesus irgendwie kleiner machen. Und trotzdem, glaube ich, ist das entscheidend zu begreifen. Hier setzt er sozusagen den Schlusspunkt hinter seinen Dienst auf Erden. Und so ein paar Dinge, die mir da wirklich nochmal bewusst herausgesprungen sind, ist einmal die Tatsache, dass er uns immer wieder auffordert, und das fängt ja in Kapitel 15,1 gleich an, dass er sagt, wir haben eine große Aufgabe, dass wir nämlich in ihm, in Jesus bleiben müssen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Dass wir nicht so nach dem Motto, ja, guckt mal, dass er möglichst nah an mir dran bleibt und dann macht er noch dies und macht er jenes. Sondern wenn ihr Kapitel 15 euch anschaut, dann werdet ihr finden, dass er durchgängig eigentlich nur ein Thema hat. Bleibt in mir, damit ich in euch bleiben kann. Ja, er fängt mit diesem wunderbaren Bild des Weinstocks und der Rebe an, aber er nimmt das Bild weiter. Es geht nur darum, dass wir in ihm bleiben. Weil aus dem heraus geschieht alles andere. Und wenn wir also diesen Anker und dieses Fundament nicht festhalten und nicht immer wieder, ja, ich sag bewusst, arbeiten, dass wir da drin bleiben, dann laufen wir Gefahr, da ganz schnell unsere eigenen Dinge zu tun und unsere eigenen Wege zu laufen. Und er sagt ja dann auch, da brauchen wir jetzt nicht einzugehen, dass die einzige Art und Weise, wie wir da hinkommen können, ist die Führung des Heiligen Geistes, die uns da immer wieder an die Hand nimmt und uns hilft, dass wir in Jesus Christus eingefropft bleiben. Nein, nicht nur eingefropft, wirklich, wir sind Teil. Wir sind, sobald ich die Rebe abbreche vom Weinstock, passiert nichts mehr mit der, ne? Die vertrocknet und irgendwann ist sie dann am Feuer. Weil das ist das Letzte, was ich noch mit dem Ding machen kann. Ich kann sie noch nicht mal in den Kamin werfen, weil die Dinger sind so verkrumpelt, dass sie als Kaminfeuer nicht wirklich nützen. Ja. Das heißt, es muss mein allerwichtigster Punkt sein, dass ich diese Verbindung zu Jesus Christus, diese absolute Intimität, lebendige Beziehung mit ihm zu keiner Zeit aufgebe. Und das trägt sich durch. Und ich habe für mich wirklich so den Eindruck, dass Jesus uns einfach sagen will, wenn ihr da dran bleibt, wenn ihr das anstrebt, dann ist alles andere, was ich euch verheißen habe als Gläubige und Nachfolger, als Jünger, sozusagen in Anführungsstrichen das Abfallprodukt, das passiert. Aber es passiert eben nur, wenn ihr an mir dran bleibt. Es passiert nicht, wenn ihr selbst losrennt. Ihr könnt es auch nicht generieren, wenn ihr selbst losrennt. Wenn ihr die Beziehung mit mir nicht mehr haltet, dann passieren diese Verheißungen nicht, oder wenn sie passieren, sind sie nicht von mir. Es geht ja sogar weit, wenn wir Matthäus 7, ich glaube 22 oder sowas, wo er davon spricht, dass Leute in seinem Namen irgendwas an Wundern bewirkt haben, und er sagt, sie kommen dann, und dann sagt er, ich kenne euch nicht, von mir. Warum? Weil dieses mit Jesus verknüpft sein, ihn zu kennen, diese erste wichtige Aufgabe schlicht und einfach nicht da war. Und dann verwirft Gott uns. Das ist das Bild, was wir da finden, was wir eben in Matthäus finden. Und ich möchte nochmal auf zwei, drei Verse im Johannes 17 eingehen, weil es gibt, glaube ich, kein mächtigeres Gebet als dieses Gebet, was Jesus nicht nur für seine Jünger gebetet hat, sondern auch eben für alle, die aus dem Leben der Jünger als nächste Generation und Generationen an Gläubigen geboren werden und geboren wurden. Und was in diesem Kapitel herausspringt, ist, und ich nehme als Beispiel den Vers 11, also Johannes 17, 11, wo er zum Beispiel für die Jünger betet, und der Kontext hier ist, dass er betet, wissend, dass sie in der Welt leben. Also sie sind nicht in irgendeinem kleinen abgeschotteten Kloster, wo sie alle nur unter sich sind und die Welt um sich herum keinen Einfluss auf sie hat, sondern er weiß, sie sind mitten in dieser verkommenen Welt, in der Welt, die voller Sünde ist, die den Herrn nicht kennt. Also eigentlich in dem schlimmsten Umfeld, wo wir sein können, ne? Was unser Glaubensstärke angeht. Und so sagt er, ich bitte nun für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Das sind jetzt erstmal die Jünger, denn sie sind dein und alles, was meines ist dein und was dein ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Mir geht es um dieses Einssein wie wir. Die Frage, die natürlich sofort kommt, ja, wie war das mit zwischen Jesus und dem Vater? Wie waren die beiden? Hat der Sohn, also Vater war ja da, Gott Vater war da oben, also wir sagen immer, der Himmel ist da oben, ich weiß nicht, wo der Himmel ist, aber ist ja über uns, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen. Jesus war hier auf Erden Mensch geworden. Wie war das? Wie konnten die eins sein? Die Frage muss uns ja eigentlich bewegen. Ja? Wie konnten die eins sein? Rein räumlich waren sie schon mal nicht eins. Im Sinne menschlicher Körper, göttliches Wesen waren sie nicht eins. Und doch konnte Jesus mit Fug und Recht behaupten, wir sind eins und wir waren eins. Und der Verknüpfungspunkt war wieder der Heilige Geist. Und der Heilige Geist war sozusagen das rote Telefon zwischen den beiden, das ständig offen war, wo Jesus wusste, das bewegt den Papa. Und der Papa wusste, mein Sohn gehorcht mir, mein Sohn folgt mir. Und diese ständige Gewissheit, ich weiß, was dem Papa Freude macht, ich weiß, was er liebt. Die Gewissheit vom Vater, ich habe einen Sohn, der gar keinen Gedanken daran verschwenden würde, nicht dem Willen zu folgen, der mir Freude macht. Also dieses absolut, ja, ein Herz und eine Seele, würden wir mit unseren Begriffen heute sagen, aber das beschreibt es eigentlich nicht gut genug. Aber dieses absolute Miteinander verwoben zu sein, zu wissen, es gibt nur eins, das ist der Wille des Vaters, den laufe ich aus, egal was es mich kostet, egal was es bedeutet, egal wie sehr ich verfolgt werde oder abgelehnt werde oder die Menschen den falschen Dingen nachjagen, ich tue, was der Papa von mir will. Diese Einssein und geistlich verknüpft wieder eins zu sein, das ist die Messlatte, die Jesus ausgibt an uns und sagt, ich bin mit dem Vater absolut eins. Und deswegen kann er an anderen Stellen auch sagen, das, was mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein. Ja, weil da gibt es keinen Unterschied mehr. Und jetzt kommt sein Gebet für die Jünger. Und sein Gebet ist nicht, Herr, bewahre sie und schütze sie und mach, dass sie große Werke tun und dass sie tolle Evangelisten, tolle Pasteure, tolle Lehrer, tolle was auch immer sind. Sondern sein Gebet hat einen ganz einfachen Aspekt und sagt, lass sie eins sein mit mir und mit dir, so wie wir beide das schon die ganze Zeit haben. Er lädt nicht nur seine Jünger ein, mit ihm eins zu sein, sondern er lädt sie ein, in die Einheit des Sohnes und des Vaters mit einzutauchen. Und da ihren Platz zu finden. Weil er genau weiß, nur aus diesem Platz heraus werden die Jünger in der Lage sein, das auszulaufen, was Gott für sie schon geplant hat. Denn wir müssen ja immer bedenken, es war Gott, der sie ausgesucht hat. Es war Gott, der sie geführt hat. Es war Gott, der ihnen die Kraft gegeben hat. Es war Gott, der sie angeleitet hat. Und das konnte er nur, weil die Jünger sich darauf eingelassen haben, dieses Gebet anzunehmen für sie. Eins zu sein mit dem Sohn und damit mit dem Vater und in diesem Einssein ihr Leben zu leben. Ohne Wenn und Aber. Ohne, dass da noch irgendwas von ihnen selbst sozusagen im Weg stand. Und das beste Beispiel für mich ist immer so ein Petrus, der, als dieses Gebet gebetet wurde, noch viel von sich selbst drin hatte und noch wenig von diesem Einssein in sich hatte. Und wir wissen, wer er danach war. Und da war nichts mehr von Petrus. Und da war nur noch dieses Einssein drin. Und dann geht aber Jesus weiter und hört da nicht auf und sagt, dann werden wir schon sehen, wenn die alle eins sind mit mir, dann wird der Rest wohl auch funktionieren, sondern er geht nochmal explizit hin und betet für die nächste Generation. Nämlich wenn wir Vers 20 und 21 anschauen, da geht er jetzt weiter und sagt, aber nicht für diese allein bitte ich, also nicht nur für die Jünger, die zwölf, bitte ich, sondern für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Hier wird eine Gemeinschaft beschrieben, die wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Eine Gemeinschaft, die, wenn ich von außen drauf gucke, nur noch als eins wahrgenommen werden kann. Das ist eine Gemeinschaft, die nicht mehr aus vielen kleinen Bausteinchen und Facetten und Farbsteinchen besteht, sondern jemand, der auf diese Einssein schaut, der sieht nur noch Jesus, der sieht nur noch den Vater, der sieht nur noch den Heiligen Geist. Und das war das Gebet von Jesus. Das war sein Gebet. Und wir finden in diesem ganzen Gebet nichts über irgendwelche anderen Dinge, die wir tun sollen. Wir finden noch nicht mal was wir immer so als die große Aussendung beschreiben, also ob wir jetzt in Markus oder in Matthäus oder in Lukas gucken, da ist hier nichts von geschrieben. Warum nicht? Die Frage habe ich mir gestellt. Warum nimmt das hier nicht Jesus nochmal auf? Sind ja schließlich seine letzten Worte. Warum sagt er nicht, ich sende euch aus und macht dies und das und jenes? Weil er weiß, all das, was er vorher die Jünger gelehrt hat, was sie erlebt haben in seinem Beisein, nur aus diesem Einssein heraus geschehen kann. Und wenn das nicht gegeben ist, dann können wir das andere abhaken. Und deswegen denke ich, ist es auch so wichtig, dass wir verstehen, dass zuallererst unsere Hauptaufgabe als Gläubige ist, und damit meine ich jetzt nicht, dass wir uns ins Sofa setzen und sagen, ja, das mache ich und den Rest lasse ich links liegen lassen, das ist nicht mein Punkt, sondern unsere Aufgabe ist, zuallererst in dieser engen, intimen, individuellen, persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu leben. Und wenn die noch nicht so ist, wie wir sie uns wünschen, dann sagt die Bibel, seid eifrig und strebt danach. Und eifrig heißt, dass ich mich anstrenge. Aber nicht aus mir selbst, sondern dieses Anstrengen meint wirklich, dass ich, ja, ich bestürme dich, weil du hast mir gesagt, ich kann eins mit dir sein. Gib mir das, was ich brauche, damit ich eins werde. Zeig mir die Dinge, die mich davon zurückhalten. Hilf mir, dass ich sie dir zu Füßen lege, dass ich mich wirklich als lebendiges Opfer auf den Altar lege, wo ich keine Rechte mehr für mich in Anspruch nehme, weil ich auch gar keine mehr habe. Denn du bist mein Eigentümer. Und dass ich aus dem heraus näher und näher und näher zu Jesus Christus komme. Und dann passiert etwas, und das finde ich nochmal so toll, dass aus dem dann Frucht entsteht. Aber wessen Frucht? Es ist nicht meine Frucht, es ist Gottes Frucht. Es ist Gott, der diese Frucht hervorbringt oder sie hervorsprießen lässt, der, wenn man so will, der Saft des Weinstocks fließt in die Rebe rein. Die Rebe bin ich, bildlich gesprochen. Aber was da hinten an Frucht rauskommt, das bin nicht ich. Das ist das, was ich zulasse, dass er durch mich hindurch entstehen kann, weil es Gottes Frucht ist. Und um die geht es. Ja? Es gibt noch einen Vers im Johannes 15, 16, wo Jesus nochmal auf Folgendes hinweist. Ihr habt nicht mich erwählt, also es war nicht wir, die Jesus gewählt haben, sondern Jesus hat uns gewählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleiben, damit, was ihr dem Vater bittet werden, in meinem Namen er euch gebe. Hier ist eine Beziehung hergestellt zwischen Jesus hat uns auserwählt. Jesus erwartet, dass wir in ihm bleiben. Aus dem heraus treibt Gott seine Frucht heraus. Und wenn diese Frucht da ist, dann kann aus dieser Frucht Neues entstehen, indem wir Dinge erbitten, die Gott dann bewirken kann. Wir können also nicht, ohne dass wir in dieser Beziehung stehen, in diesem engen Einssein, irgendwas erbitten, was dann auch passieren wird, weil Gott sagt, es muss erstmal Frucht sichtbar sein. Aus dieser Frucht habt ihr dann die Möglichkeit und die Gewissheit, dass ihr bitten könnt und es wird geschehen. Aber da ist dieser Schritt dazwischen, den wir nicht beeinflussen können, sondern wir können nur die Voraussetzungen darstellen. Wir können eingepfropft sein, dass der Lebenssaft Jesu Christi durch uns hindurchfließt, um das Bild von dieser Weinstockrebe aufzugreifen. Und das sind jetzt alles nur so einzelne Gedanken, die ich einfach so in diesen Tagen bewegt habe, wo ich gesagt habe, gut, Herr, wenn nichts anderes, dann, wenn du möchtest, dass ich das teile, dann teile ich das. Für mich ist noch mal umso wichtiger, bevor ich irgendetwas tun möchte für diese Gemeinde, für mich, für meine Familie, für eine Hauskirche, für was auch immer, muss mein Bestreben sein, dass ich darauf achte, dass mein Beziehungsleben mit Jesus Christus eng ist, lebendig ist, mit dem Ziel, eins zu werden mit ihm. Und das kann ich nicht bewirken, sondern das bewirkt er in mir. Aber meine Aufgabe ist, an ihm dran zu bleiben. Und erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann Gott mich für alles andere benutzen. Und die Betonung liegt darauf, kann Gott mich benutzen. Ich kann ihm nicht sagen, was er mit mir machen soll, sondern ich darf zu ihm hingehen und sagen, Herr, ich bin dein Gefäß, ich bin dein Kanal, wie immer man es beschreiben will, ist alles nur Hilfsmittel, durch die du ihn durchwirken kannst. Und Paulus sagt, ich glaube im 1. Korinther 3, wo es um den Streit ging, ob die Gemeinde ja jetzt die Gemeinde vom Apollo sei oder von ihm sei oder von irgendjemandem, macht eine ganz klare Aussage. Er sagt, ihr seid weder meine Gemeinde noch Apollos Gemeinde, sondern seid die Gemeinde des Herrn. Und ich bin vielleicht jemand gewesen, der es gesät hat und der Apollos hat vielleicht ein bisschen Wasser drauf geschüttet und wer weiß, jemand Drittes hat gejätet oder Unkraut gezupft oder sonst was, um in dem Gartenbild zu bleiben. Alles gut, alles notwendig und auch wichtige Aufgaben. Aber keiner von uns, wie Paulus sagt, hat das Wachstum hervorgebracht. Das kommt von Gott. Gott bewirkt Wachstum. Unser eigenes Wachstum, unser geistliches Wachstum, unser Wachstum der Beziehung mit Gott, alles kommt von ihm. Aber wir müssen fleißige Gärtner sein in unserem eigenen Leben und im Leben der Menschen um uns herum, dass dieses Wachstum hervorkommen kann. Herr,